Ja, auch von meiner Seite nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Alle, die da sind, nochmal fröhliche Weihnachten, auch wenn die Feiertage ja leider fast schon vorbei sind. Aber wir möchten uns heute Morgen nochmal ja, mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich dachte im Vorfeld an diesem Tag, was kann man weitergeben? Und in den letzten Monaten und Jahren, ich nenne auch mal die Teenies, ist mir sehr wichtig geworden, einfach Personen aus der Bibel anzuschauen, was sie erlebt haben, wie Gott mit diesen Leuten Geschichte geschrieben hat. Und natürlich, wenn man an die Weihnachtsgeschichte denkt, dann denkt man natürlich an Josef und man denkt an Maria und an die Hirten und an die Engel. Aber wir möchten uns heute mit einer Person beschäftigen, die zwar nicht direkt zur Weihnachtsgeschichte gehört, aber sich direkt an die Weihnachtsgeschichte anschließt. Und es soll heute um den Simeon gehen. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, Lukas Kapitel 2, wo diese Geschichte steht. In den ersten 20 Versen wird uns die Geburt von Jesus geschildert, das haben wir dann auch im Krippenspiel auch gehört. Und dann ab Vers 21 ist dann die sogenannte Weihnachtsgeschichte vorbei und wir haben dann die Geschichte vom Simeon. Und Lukas 2, Vers 21 muss Jesus nach, oder wird dem Kind den Namen Jesus gegeben, wahrscheinlich noch in Bethlehem. Und dann ab Kapitel 2, Vers 22, 33 Tage später, geht der Herr Jesus in den Tempel. Und zwar war es so, dass die Kinder eben im Tempel vorgestellt worden mussten, da musste ein Opfer dargebracht werden. In der Regel war das ein Schaf. Und wenn man es nicht bezahlen konnte, dann durfte man zwei Tauben opfern, quasi als Ersatz. Und das haben Maria und Josef auch getan. Das wird uns in Lukas Kapitel 2, Vers 24 uns berichtet. Und dann kommt die Begebenheit eben von diesem Simeon. Und die möchte ich gerne uns vorlesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 2, ab Vers 25. Da steht, und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Ja, was wissen wir von dem Simeon? Er wohnte in Jerusalem, in dieser großen Stadt, wo eben auch dieser Tempel stand. Und wir wissen nicht ganz genau, wie alt er war, aber wir gehen davon aus, auch mit der Verheißung, die er hatte, dass er wahrscheinlich im fortgeschrittenen Alter war. Also nicht ein Teenie oder vielleicht Mitte 20, sondern wahrscheinlich eher Richtung 70 oder sogar noch älter. Und er ist der Erste, der den Herrn Jesus in Jerusalem als den Sohn Gottes erkennt. Und sein Name bedeutet, Gott hat gehört. Und ich denke, das, was der Simeon erlebt hat, das trifft wunderbar auch auf seinen eigenen Namen auch zu. Wir wollen uns einige Eigenschaften von diesem Simeon einmal anschauen. Einmal wird von ihm berichtet, dass er gerecht war. Nun, gerecht bedeutet, Gott passend zu sein. Also Gott konnte mit diesem Mann kommunizieren. Und er hatte eine Stellung, die Gott als gerecht darstellt. Er hat ein Leben geführt, denken wir uns, oder können wir uns sehr gut vorstellen, das anhand der Bibel ausgerichtet war. Er wollte so leben, wie Gott es wollte. Und gerechte Menschen werden in der Bibel oft auch als Gläubige bezeichnet. Denken wir an Hiob oder Noah oder auch einen Daniel. Das sind alles Männer, die gerecht waren und die auch im Neuen Testament dann als Gläubige auch bezeichnet werden. Und Habakuk sagt, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also gerecht sein und gläubig sein gehört ganz, ganz eng zusammen. Und Galater sagt uns noch in Kapitel 2, Vers 16, dass man nur durch Glauben gerecht werden kann. Also an diesem Mann war kein Falsch, er war einer, der wirklich an Gott von ganzem Herzen geglaubt hatte. Dann wird uns berichtet, dass dieser Mann auch gottesfürchtig war. Die Gottesfurcht ist eine Folge aus der Stellung, die ein Mensch vor Gott hat. Also wenn ein Mensch gerecht ist, dann ist die Folge davon, dass dieser Mensch, oder sollte so sein, dass der Mensch auch gottesfürchtig ist. Wir fragen uns als Kinder Gottes oft, kann das sein, Gottesfurcht zu haben und gleichzeitig irgendwie Gott zu lieben, das passt für uns nicht zusammen. Und 1. Petrus 1 sagt uns, und wenn ihr ihn als Vater anruft, also Gott als Vater anruft, so wie ihr Kinder zu euren Eltern geht, habt ihr ja auch keine Angst. Und so sollen wir eben auch zu Gott kommen. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werks, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Also in diesem Vers ist die Furcht und die Liebe zusammen. Und genau das ist die Gottesfurcht. Man könnte auch übersetzen, Gottesfurcht bedeutet, Gott zu lieben, so wie ein Kind seinen Vater, aber sich der Allmacht Gottes bewusst zu sein, da kommt diese Furcht mit dran, wir haben einen großen Gott, nicht mit Angst, sondern mit Respekt. Dass wir Gott begegnen, uns bewusst sind, er kann alles, er steht über uns und so wollen wir ihm auch begegnen. Und so hat dieser Mann, dieser Simeon eben auch gelebt. Er wusste, Gott gibt es, ich habe ihn lieb, aber ich weiß auch, dass er viel, viel größer ist als ich. Und deshalb machte diesen Simeon sehr, sehr demütig. Er hat sich untergeordnet unter Gottes Führung. Wir werden nachher noch sehen, was er von Gott alles für Verheißungen bekommen hatte und wie er das einfach auch erlebt hat. In Psalm 111 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Und denkt, dieser Vers, der passt genau für den Simeon. Er hat gottesfürchtig gelebt. Er war ein weiser Mann, so stellt man ihn sich auch vor, ja, mit diesem Bild vorne. Ja, ein älterer Mann, weiß, wobei das nicht auf die Farbe bezogen ist, sondern an seine Art, wie er gelebt hat. Ein weiser Mann, der gute Entscheidungen getroffen hat. Und ich glaube, wenn wir Gott sehen wollen, wenn wir Gott erleben wollen in unserem Leben, dann brauchen wir eben auch diese Gottesfurcht, wie wir gerade gelesen haben. Und Gottesfurcht ist eine Folge aus der Stellung, die wir vor Gott haben. Und was hat dieser Mann in Jerusalem gemacht? Er hat gewartet. Gewartet auf den Trost Israels. Und damit meint die Bibel, dass er ja auf den Messias gewartet hat. Und er hat dieses Wort Gottes, er hat es ernst genommen, weil es im Alten Testament bereits vorausgesagt war. Das haben wir vor 2 Tagen bereits schon gehört. Im Vergleich zu den religiösen Führern war sein Warten ein Erwarten. Er hat wirklich diesen Messias herbeigesehnt. Und diese Gewissheit ist auf seine Gottesfurcht und auf seine Liebe zu seinem Gott zurückzuführen. Also er hat wirklich aktiv gewartet. Und nicht nur das, der Heilige Geist war auf ihm. Im Alten Testament war es so, und Simeon gehört noch zum Alten Testament mehr oder weniger dazu, von der Heilsgeschichte her, dass der Heilige Geist immer auf einzelnen Personen war und auch nicht dauerhaft. Denken wir zum Beispiel an einen David, an einen Saul, der den Heiligen Geist verloren hatte, an Mose, Zacharias, Josua und die Propheten im Allgemeinen, einzelne Menschen, auf denen der Heilige Geist war. Und so auch dieser Simeon. Menschen, die auf denen der Heilige Geist war, sie hatten ein besonderes Ohr für das Reden Gottes. Sie konnten hören und verstehen, was Gott von ihnen und auch von dem Volk wollte und konnten es auch weitergeben und konnten so Vorbilder sein, auch für die Israeliten damals. Und wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir auf das Reden Gottes in unserem Leben hören wollen. Ohne den Heiligen Geist ist es nicht möglich. Und seit Pfingsten ist es so, dass der Heilige Geist in jedem einzelnen Gläubigen dauerhaft wohnt. Nicht so wie damals im Alten Testament, wo er auch wieder gehen konnte, sondern dauerhaft. Das ist uns ein riesiges Vorrecht, das wir als Kinder Gottes haben dürfen, dass wir den Heiligen Geist haben. Wenn wir jetzt diesen Simeon mal so zusammennehmen, gerecht, gottesfürchtig, der gewartet hat auf den Trost Israels, wir haben es heute schon gehört, dass auch wir warten, nicht auf das Kind in der Krippe, sondern auf den Herrn Jesus, dass er wiederkommt und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, ist das nicht ein wunderbares Vorbild, dass der Simeon für uns ist und wie auch wir leben dürfen. Und dieser Simeon, er hat von Gott Verheißungen bekommen. Oder eine ganz besondere, und zwar nicht, indem er es irgendwie durch das Wort Gottes gelesen hat, sondern wir haben gelesen, dass vom Heiligen Geist persönlich an ihn eine Verheißung gegeben wurde. Nämlich, dass er den Tod nicht sehen würde, bis er den Messias in seinen Armen oder in seinen Armen gehalten hatte. Und das war für ihn eine solche Gewissheit, dass ihm kein Unglück geschehen würde, das ihn umbringen würde, bis er eben diesen Messias gesehen hat. Darauf hat er sich vollkommen verlassen. Und Gott hat es diesem Mann gestattet, dass sein Leben nicht enden würde. Und es war eine sehr konkrete und eine sehr genaue Zusage, die dieser Simeon hatte. Und in dieser Zusage hat dieser Simeon gelebt und hat jeden Tag darauf gewartet, dass dieser Tag eben kommt. So ist auch für uns. Wir haben auch die Verheißung, dass der Herr Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Es kann dieses Jahr noch sein oder nächstes Jahr oder vielleicht auch erst in 10 Jahren. Aber diese Zusage ist gewiss. Und ich hoffe, dass wir so wie der Simeon jeden Tag mit dieser Zusage rechnen und darauf vertrauen, dass sie eintritt. Sie wird dann auch noch wahr. Als Maria und Josef dann in den Tempel kommen, dann erkennt er, dass genau dieses Kind der Messias ist. Und er geht nicht in den Tempel, vielleicht aus Routine oder weil er das ab und zu mal so macht, sondern die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist ihn treibt, dass er zur rechten Zeit in den Tempel geht und dann den Herrn Jesus erkennt. Ich muss denken, der Tempel damals war ein riesiges Gebäude, da gab es wahrscheinlich zig Kinder, die da an diesem Tag kamen. Und der Simeon erkennt genau dieses eine Jesuskind. Ich glaube nicht, dass der Jesus einen Heiligenschein hatte oder besonders irgendwie war. Denk mal an die Hirten, die haben das auch sehr natürlich wahrgenommen. Aber durch den Heiligen Geist konnte der Simeon erkennen, wer der Messias war. Und dazu zählt eben diese Gottesfurcht, diese Demut und dieses Warten. Und da möchte ich uns ermutigen, wenn wir im Geist Gottes leben, wenn wir in der Gottesfurcht Gottes leben, dann werden wir nichts verpassen, was Gott uns versprochen hat. Dann werden wir sehen, wo wir was sagen sollen oder wo wir schweigen sollen. Dann werden wir erleben, wie er uns führt. Und dann werden wir einfach auch erfahren, wie er uns gebrauchen möchte. Er hat sich fest an diese Verheißungen Gottes gehalten. Und Gott hat diese Verheißung an ihm auch erfüllt. Was tut er dann, als er dieses Kind dann gesehen hat? Er lobt Gott, als diese Verheißung wahr wird. Und was mir aufgefallen ist bei diesem Lob, es ist ganz auf Gott ausgerichtet. Das ist ab Vers 29. 5-mal sagt er du oder dein und nur ein einziges Mal bezieht er sich selber mit ein. Sein Lob ist ganz auf Gott ausgerichtet. Und auch wenn wir an die Verheißungen denken, die auch wir als Kinder Gottes haben, es geht immer um Gott. Und ihn wollen wir anbeten und ihn loben. Und er hat auch eine Perspektive für die Zukunft. Denn was sagt er? Ab Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast, vor dem Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Also er sieht schon, dieses Kind ist nicht nur für das Volk Israel, für das ganz besonders, sondern auch für die Nationen. Und da zählen auch wir uns heute mit dazu. Und ich dachte mir, Kinder Gottes schauen weiter. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr kommt. Mit Corona und so weiter, wirtschaftlich, finanziell, wir haben keine Ahnung. Aber wir haben die Möglichkeit, als Kinder Gottes nach vorne und nach oben zu schauen. Das ist eine Zusage, die nicht an die Umstände unseres Lebens oder unserer Gesellschaft gebunden sind. Und wir haben in dem Herrn Jesus eine ewige und eine herrliche Zukunft. Und das wünsche ich uns für das nächste Jahr. Dass wir auch in den Umständen, in denen wir gestellt werden, vielleicht auch ganz plötzlich, trotzdem diesen Blick nach oben nie vergessen. So wie dieser Simeon nach vorne geschaut hat. Er wusste, es ist für Israel, ja, aber es ist auch für die Nationen. Auch wenn er von Gemeinde noch keine Ahnung hatte. Aber er durfte diesen Blick schon haben. Und auch wir haben keine Ahnung, wie der Himmel aussieht. Wir haben so ein paar Bausteine, die uns ein bisschen erklären wollen, was da abgeht. Aber wir haben keine Ahnung. Und trotzdem wissen wir, es wird wahr werden. Und das wünsche ich uns auch für das kommende Jahr, diesen Blick nach vorne zu haben. Und dann zum Schluss noch der Segen Simeons. Als ich den Segen gelesen habe, der ist ab Vers 33, die Eltern, sie wundern sich, und dann Vers 34, Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Also er segnet die beiden und dann hat er eine Botschaft. Und ich weiß es nicht, wenn ihr euch zum Geburtstag gratuliert, ob ihr euch dann so einen Segen aussuchen würdet. Er sagt nämlich, siehe dieser, also dieses Kind, ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, der Segen ist eigentlich eine Hiobsbotschaft. Also dieses Kind wird dir viel Not bereiten im direkten Sinne. Und Maria hat es zu dem Zeitpunkt natürlich nicht verstanden, weil es eine Prophezeiung war. Erst später hat sie das dann erfahren. Aber er sagt, dieses Kind wird Auswirkungen haben für ganz Israel. Es wird einer sein oder eine Person sein, das zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel dient, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und wenn wir dann die Evangelien lesen und sehen, was der Jesus getan hat, dann sehen wir, wie diese Verheißung sich wirklich wortwörtlich erfüllt hat. Es gibt welche, die werden aufstehen. Denken wir an die Jünger, die den Herrn Jesus als Sohn Gottes erkannt haben. Sie durften aufstehen. Auch manche durften leibhaftig aufstehen. Denken wir an den Lazarus oder auch die Tochter von dem Jairus, die das erlebt haben. Unzählige Kranke hat der Herr Jesus geheilt. Und vielen wurden die Sünden vergeben. So wurde er zum Segen für viele Menschen. Aber in den Evangelien lesen wir auch, dass der Herr Jesus auch für viele ein Anstoß geworden ist. Denken wir an die religiösen Führer. Wir sind ja gerade in der Bibelstunde im Matthäus-Evangelium, wo es immer wieder diesen Streit gibt zwischen den Religiösen, die ihn herausfordern, und dem Herrn Jesus, der ihnen antwortet, die sich an ihm gestoßen haben und ihm am Ende auch überliefert haben. Und auch seine eigene Familie, die Familie Jesu, hat ihn auch abgelehnt, bis auf Maria, aber auch sie durften dann später zum Glauben kommen, durften aufstehen. Und wir sehen, wie viele, wie er zum Zeichen wurde, dem widersprochen wurde, bis heute. Hebräer 12, Vers 3 sagt uns, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wenn wir auf Jesus schauen, das soll uns ermutigen, unseren Weg weiterzugehen, damit unsere Seelen nicht ermattet. Und dann sagt er zum Abschluss noch zu Maria, du wirst auch persönliche Schmerzen haben. Dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Das spielt darauf an, dass der Jesus vor ihren Augen ans Kreuz geheftet wird. Wir sehen das auch in den Evangelien, dass er nach unter dem Kreuz stand, dass der Jesus sich noch darum kümmert, dass der Johannes sich um seine Mutter annimmt. Wahrscheinlich war Josef zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Und als Mutter, wenn sie ihren eigenen Sohn am Kreuz sieht, das wird ihre Seele zerreißen. Das können wir, denke ich, uns sehr gut vorstellen. Und diese Prophezeiung ging ganz besonders an diese Maria. Die ist auch eine sehr interessante Frau in der Bibel, die man sich sehr gerne anschauen kann, sehr ermutigend. Und so endet dann diese Geschichte von dem Simeon. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Er ist uns ein Vorbild. Und ich hoffe nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für das nächste Jahr und grundsätzlich. Er war ein Mann, der sich von Gott gebrauchen ließ. Er hat auf seine Verheißungen sein ganzes Leben gebaut. Diese Zusagen, die Gott ihm gegeben hat, sie waren für ihn sehr konkret und sehr praktisch, und er nahm sie komplett ernst. Auch wenn er es sich nicht vorstellen konnte, wie er dieses Kind erkennen konnte, vielleicht hat er sich da auch Gedanken drüber gemacht, aber für ihn war klar, Gott hat es gesagt und es wird eintreffen. Und er hat es auch erlebt. Und das wünsche ich auch uns, wenn wir mit Gott leben, wie unsere Umstände auch sind, dass wir ihn erleben dürfen, wie Gott seine Zusagen an uns heute, 2021, 2022, ganz konkret erfüllt. Wie tut er das? Oder wie kann das geschehen? Gerecht, gottesfürchtig im Geist leben. Gerecht sind wir durch Jesu Tod am Kreuz von Golgatha. Gottesfürchtig ist eine Haltung, die in unserem Herzen beginnt, die Gott in uns wirken möchte. Und im Geist wandeln heißt, dass wir uns abhängig machen von ihm, von Gott. Es ist etwas, was nicht einer Elite von Christen irgendwie bestimmt ist, sondern jeder Einzelne, der den Herrn Jesus lieb hat, der ihm gehört, darf dieses Vorrecht genießen. Und ich bin gespannt und freue mich wirklich auch auf das nächste Jahr, dass wir Gott erleben dürfen, was er tun wird. Und ich hoffe, dass wir darüber staunen, dass wir es nicht nur einfach so zur Kenntnis nehmen, sondern so wie der Simeon Gott anbeten dafür, dass er seine Verheißungen wahr macht. Ich bin gespannt, was er nächstes Jahr auch durch uns tun möchte, wie er dich und mich gebrauchen möchte in seinem großen Werk, das er tut, vielleicht ganz klein, in der Schule oder am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Gemeinde oder sonst irgendwo, wo Gott dich gebraucht. Wir werden in der Ewigkeit staunen, was Gott alles getan hat. Ihm sei die Ehre. Und das wünsche ich uns für das kommende Jahr, dass wir auf ihn schauen, denn er macht es gut.